Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk-Oliver Heckmann einen schönen guten Abend. Ein Blick auf unsere Themen zeigt heute einmal mehr, die Welt scheint tatsächlich aus den Fugen geraten zu sein. Während Portugal europaweit um Hilfe bittet bei der Bekämpfung der Waldbrände dort, werden Österreich, Rumänien, Tschechien und Polen durch eine gewaltige Sintflut heimgesucht. Die polnische Regierung hat jetzt den Notstand ausgerufen. Donald Trump überlebt den zweiten Attentatsversuch binnen weniger Wochen. Der französische EU-Kommissar Breton schmeißt Knall auf Fall hin im Streit mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Bundeskanzler Olaf Scholz spricht bei seinem Besuch in Usbekistan von einer großen Mauer, die derzeit errichtet werde zur Abwehr irregulärer Migration. Und das über 30 Jahre nach dem Fall der Mauer in Deutschland, um sich anschließend wieder zu korrigieren. Und schließlich NRW-Ministerpräsident Wüst macht klar, er steht als Kanzlerkandidat der Union nicht zur Verfügung. Der Hintergrund gleich anschließend, da geht es um bessere Pflege in Deutschland, neue Ausbildung, mehr Fachkräfte. Widmen wir uns zunächst der Hochwasserlage in Mittel- und Osteuropa. Station Nummer 1 ist Österreich. Vor allem in Niederösterreich ist die Lage katastrophal. Nach dem Tod eines Feuerwehrmanns gestern kamen nach Angaben der Polizei 2 weitere Menschen ums Leben. 2 Männer im Alter von 70 und 80 Jahren sind in ihren Häusern den Wassermassen zum Opfer gefallen. Wolfgang Fichte berichtet.
Das österreichische Bundesheer hilft mit in Niederösterreich. 13 Hubschrauber kreisen über dem Katastrophengebiet. Hier einer der Black Hawks über der Landeshauptstadt St. Pölten. Bereit, Menschen zu retten aus überschwemmten Häusern. Oder besser, zu verhindern, dass sie überhaupt gerettet werden müssen, weil die Hubschrauber Sandsäcke schleppen, um die durchweichten Dämme stabil zu halten. Drohende Dammbrüche, das ist im Moment das größte Problem, sagt Niederösterreichs Vize-Landeschef Stefan Pernkopf.
Die Dämme sind mittlerweile durch die lange Beanspruchung aufgeweicht. Das heißt, es besteht höchste Dammbruchgefahr momentan. Das ist deswegen gefährlich, weil diese Dämme natürlich ein Hochwasserschutz sind und dann Ortschaften überflutet werden, wenn ein Damm bricht.
Bei Hadersdorf am Problemfluss Kamp ist schon einer durchgebrochen. Ein Wohngebiet wurde überschwemmt. Die Häuser evakuiert, die Menschen wenigstens in Sicherheit.
Das ist zum Heulen, zum Weinen.
Die Bewohner der bedrohten Siedlung sind in großer Sorge, dass wenigstens die übrigen Dämme halten mögen.
Ich schlafe fast 3 Tage nicht, weil ich habe mein Haus 3 Jahre lang saniert und jetzt mache ich mir Sorgen, dass da was passiert.
Heinrich Becker teilt die Sorge. Er ist der Bürgermeister. Er ließ die Dammwachen verstärken. Rund um die Uhr wird nach Lecks Ausschau gehalten, die den Hochwasserschutz brechen lassen könnten.
Mit ständiger Dammkontrolle, viel Aufwand und Wartung versuchen wir die Dämme zu halten. Aber hundertprozentig Sicherheit gibt es so im Leben fast nirgends.
Trotzdem, robuster Optimismus hält viele im Katastrophengebiet aufrecht. Ein letzter Starkregen nochmal. 80 Liter auf den Quadratmeter. Ein erneuter Stresstest für den eigentlich vorbildlichen Hochwasserschutz hier in der Region. Wenn das endlich vorbei ist, hätten die Hadersdorfer gewonnen, sagt der Bürgermeister.
Sollten wir diesen Gipfel abfangen können, sehen wir uns als Sieger, Anführungszeichen.
Die Anführungszeichen sind wichtig, denn schon erste Bilanzen des Sturmtiefs sind verheerend. 3 Menschen starben, ein Feuerwehrmann im Einsatz, 2 Menschen, die vom Wasser in ihren Häusern eingeschlossen waren. 1.800 überschwemmte Häuser mussten evakuiert werden. 170 Menschen übernachteten in Notunterkünften. Nur 170, weil fast alle bei Verwandten, Nachbarn, Freunden unterkamen. Eine Welle gegenseitiger Hilfsbereitschaft. Das wird auch beim Aufräumen helfen ab Mitte der Woche. Die Menschen in Niederösterreich, Tausende in der Freiwilligen Feuerwehr, Helfer aus den Nachbarbundesländern, 2.400 Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Bundesheeres mit schwerem Gerät, mit Hubschraubern. Sie werden zusammenhelfen, auch wenn das Wasser abgeflossen ist. Dann müssen die Schäden geschätzt werden. Viele sind nicht versichert, weil sie sich nicht versichern konnten. Aber Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer beruhigt schon jetzt. Dafür gäbe es den staatlichen Katastrophenfonds.
Im Katastrophenfonds liegen derzeit 300 Millionen Euro. Die sind abrufbereit. Sollte es notwendig sein, wenn diese Mittel nicht ausreichen, werden sie auch aufgestockt.
Aber erst müssen die Menschen in den Hochwassergebieten in Österreich noch eine nasse Nacht durchstehen.
In Tschechien, da starb nach Angaben der Polizei eine Person. Mehr als 12.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Die Stadt Litovel, etwa 230 Kilometer östlich der Hauptstadt Prag, wurde großteils unter Wasser gesetzt. Schulen und Gesundheitseinrichtungen wurden geschlossen. Mehr dazu von Marianne Alweis.
Die Aufmerksamkeit in Tschechien richtet sich auf immer neue Städte. Am Wochenende wurden etwa Krnov oder Opava im Nordosten des Landes überflutet, gestern Litovel, rund 200 Kilometer östlich von Prag. Wir waren bis gestern in Litovel und es war schrecklich. 5 Minuten vor Mitternacht ist die March über die Ufer getreten. Die Nacht haben mein Sohn und ich zu Hause in Olmütz geschlafen, um das Schlimmste nicht zu erleben. Aber wir fahren gerade zurück, um Opa zu helfen. Inzwischen ist die Kleinstadt mit knapp 10.000 Einwohnern komplett isoliert. Alle Zufahrtswege sind gesperrt. Es gibt kein Trinkwasser mehr. Laut dem Bürgermeister stehen 80% von Litovel unter Wasser.
Die Ulice sind so różne položené, to znamená někde je metr, někde metr 20, někde taky 10 cm.
Manchmal steht das Wasser einen Meter hoch, manchmal 1,20 m, manchmal sind es auch nur 10 cm. Aber es verursacht natürlich viele Schäden. Fast überall ist der Strom ausgefallen. Wir haben Probleme mit unseren Servern, mit dem Internet und Social Media. Wir nutzen alle Kanäle, um die Menschen zu informieren, aber zum Teil fällt auch das Telefon aus. In Litovel in Mähren sinkt das Wasser seit dem Mittag langsam. Hilfe ist unterwegs. Die Solidarität der Nachbarorte ist groß. Doch rund um die Industriemetropole Ostrava im Grenzgebiet zu Polen verschärft sich die Lage. Das Wärmekraftwerk musste abgeschaltet werden, die Kläranlage auch. Weitere Stadtteile wurden evakuiert, weil ein Staudamm nicht hielt. Der Nebenfluss der Opava und der Zusammenfluss mit der Oder, die haben einen zu starken Druck auf einer Seite erzeugt, erklärt der Vizebürgermeister. Das Loch ist mehr als 50 Meter groß. Wir versuchen es mit Steinsäcken abzudichten, aber es war einfach so viel Wasser im Damm wie seit mehr als 100 Jahren nicht. Eine Frau ist in den Fluten ums Leben gekommen. Mindestens 8 Menschen werden vermisst. Trotzdem gibt es auch gute Nachrichten für den besonders betroffenen Nordosten Tschechiens. Die Pegel im Einzugsgebiet der Oder sinken. In Südböhmen Richtung Österreich und Bayern bleibt die Lage weiter angespannt. Dort soll es noch bis Mittwoch regnen, jedoch nicht mehr so stark. An der Moldau und der Elbe steigt das Wasser zwar zum Teil noch, dort ist es aber leichter, bewohnte Gebiete zu schützen.
In Polen, da ist die Zahl der Todesopfer bisher auf 4 gestiegen. Die polnische Regierung hat den Katastrophenzustand für die betroffenen Regionen ausgerufen und kündigte Soforthilfen in Höhe von 1 Milliarde Zloty an. Das sind umgerechnet 230 Millionen Euro. Patricia Wern.
Premierminister Tusk sagte am Mittag, dass damit betroffenen Menschen schnell und unkompliziert finanziell geholfen werden soll. Derzeit stellen wir den vom Hochwasser betroffenen Menschen rund 1 Milliarde Zloty zur Verfügung, etwa 250 Millionen Euro. Der Finanzminister hat mir aber bereits versichert, dass es auch weiterhin an finanzieller Unterstützung sowohl für die direkte als auch für die langfristige Hilfe nicht fehlen wird. Tusk reiste anschließend nach Breslau in Niederschlesien. Die Großstadt an der Oder mit rund 700.000 Einwohnern hat in der Nacht den Hochwasseralarm ausgerufen. Derzeit führen viele Nebenflüsse der Oder so viel Wasser, dass Experten davon ausgehen, dass die Pegelstände weiter ansteigen werden. Erst übermorgen soll der Scheitelpunkt erreicht werden. Andere Städte in den Gebieten von Niederschlesien und Oppeln stehen bereits komplett unter Wasser. Etwa Jelenia Góra, Legnica, Klotzko und Nissa. Zum Teil haben Anwohner dort weder Strom noch Gas oder Trinkwasser. Auch viele Verkehrsstraßen in den betroffenen Gebieten sind gesperrt, weil Wasser auf die Fahrbahn gelaufen ist. Auch der Zugverkehr ist eingeschränkt worden. Wegen der Wassermassen, aber auch weil Bäume auf die Schienen gestürzt sind.
Verglichen mit der Lage in Österreich, Polen und Tschechien ist die Lage in Sachsen fast entspannt zu nennen. Die Pegel, die steigen zwar, aber mit dem Schlimmsten ist wohl nicht zu rechnen. Alexander Moritz.
Langsam und schwer schiebt die Elbe braune Wassermassen durch Dresden. Bis Mittwochvormittag soll der Pegel hier auf über 6 Meter steigen, damit Alarmstufe 3 überschreiten. Der Höchststand wird für Mittwoch und Donnerstag erwartet, soll jedoch deutlich unter 7 Metern bleiben. Die ursprüngliche Prognose hat das Sächsische Landeshochwasserzentrum leicht nach unten korrigiert.
Ja, und das sind gute Nachrichten.
Michael Katsch koordiniert den Katastrophenschutzstab der Stadt Dresden. Feuerwehr und technisches Hilfswerk halten sich hier wie in ganz Ostsachsen in Bereitschaft. Zum Schutz der Dresdner Altstadt wurden mobile Schutzwände aufgebaut. Daneben war in der sächsischen Hauptstadt bis Montagnachmittag erst ein Einsatz nötig.
Wir haben also im Bereich Laubegast einen ca. 30 Meter langen, 60 cm hohen Sandsackwall aufgebaut, so aus 2000 Sandsäcken bestehend.
Wenn der Einsatzleiter die Sandsäcke noch zählen kann, ist das wohl ein gutes Zeichen. Auch Hausbesitzer haben an einigen Stellen Sandsäcke vor Türen und Fenstern aufgestapelt. Ein besonderes Augenmerk liegt in Dresden auf den Trümmern der am Mittwoch eingestürzten Carola-Brücke. In Akkordarbeit hatten Bagger noch vor dem Hochwasser etwa ein Drittel der Brücke aus dem Flutbett entfernt. Das ursprünglich eingestürzte Brückenteil liegt allerdings weiter in der Elbe, wird von Wasser überspült. Das Umweltamt beobachtet, wie viel Treibgut sich hier verfängt und misst die Auswirkungen auf den Pegel oberhalb der Brücke, so der Amtsleiter René Herold.
Die ersten Einschätzungen haben uns bestätigt, dass wir mit einem leichten Aufstau ab der Carola-Brücke ausgehen müssen. Aber nichts, was in der aktuellen Situation nicht beherrschbar wäre durch die vorhandenen Hochwasserabwehrpläne.
Auch in anderen Teilen Sachsens deutet sich leichte Entspannung an. An der Neiße geht das Wasser wieder zurück. Zwischenzeitlich hatte sie in Görlitz fast Alarmstufe 4 erreicht, Wiesen und Wege überflutet, ebenso eine Bundesstraße. In der Görlitzer Altstadt sind mehrere an die Neiße grenzende Keller und Hinterhöfe vollgelaufen. Am Sonntagabend war eine Frau am Ufer von einer Treppe gerutscht, in die Neiße gefallen und mehrere hundert Meter mitgerissen worden. Mit Glück konnte sie sich ans Ufer retten. Auf der Elbe sind Fähren und Schifffahrt eingestellt. In Bad Schandau wurde vorsorglich eine Grundschule in Ufernähe geräumt. Größere Schäden sind bislang aber nicht bekannt.
Ich wohne ja direkt an der Elbe und ich gucke jeden Tag aus meinem Fenster, wie weit ist es denn? Es ist schlimm genug, man weiß ja nicht, was trotzdem noch passieren kann.
Seufzt ein Dresdner, der zum Fotos machen im Nieselregen an der überfluteten Elbpromenade steht. Ganz so schlimm wird Sachsen diesmal wohl nicht getroffen, weil der Regen über mehrere Tage verteilt abfließt. Und weil massiv in Hochwasserschutz investiert worden ist, seit der verheerenden Elbeflut 2002 über 3,6 Milliarden Euro.
Grenzenloses Reisen innerhalb Europas, das galt als eine der wichtigsten Errungenschaften der Europäischen Union. Grenzkontrollen darf es seitdem nur ausnahmsweise geben. An der Grenze zu Österreich wird allerdings bereits seit 2015 stichprobenartig kontrolliert. Kürzlich kamen Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien hinzu. Im Rahmen der hitzigen Debatte um Migration nach dem Attentat von Solingen hatte Innenministerin Faeser für heute Kontrollen an allen deutschen Außengrenzen angekündigt und in Brüssel angemeldet, zunächst für ein halbes Jahr. Wie sie in Nordrhein-Westfalen angelaufen sind, darüber berichtet mein Kollege Thomas Wenkert.
Seit Mitternacht laufen die Grenzkontrollen an allen deutschen Landesgrenzen, wie von Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD angekündigt. So auch an der Autobahn 44 bei Aachen. Schon am Sonntagabend hatten Bundespolizei und Technisches Hilfswerk damit begonnen, einen Kontrollpunkt am Rastplatz Königsberg einzurichten. Heute sind Dutzende Beamte im Einsatz, kontrollieren Fahrzeuge, die aus dem benachbarten Belgien kommen. Ein Ziel der Kontrollen, die illegale Migration einzudämmen. Und es hat schon erste Zurückweisungen gegeben, sagt Richard Köster von der Bundespolizei Aachen.
Wir haben tatsächlich schon intensive Kontrollen heute im Rahmen der vorübergehend wieder eingeführten Grenzkontrollen durchführen können. Es gab auch schon heute Aufgriffe, wo einzelne Personen die Einreisevoraussetzungen nicht erfüllt haben und wo wir tatsächlich hier auch an der Grenze in Einzelfällen dann Einreiseverweigerungen ausgesprochen und Zurückweisungen dann in unsere Nachbarländer durchgeführt haben.
Auch wenn auf dem Rastplatz extra Bürocontainer der Bundespolizei stehen und auch Dixi-Klos, es wird stichprobenartig kontrolliert und nicht jedes Fahrzeug. Immer wieder werden zumeist Pkw und Kleintransporter herausgefischt, meistens aus dem fließenden Verkehr. Bitte folgen leuchtet dann im Einsatzwagen der Bundespolizei auf. Wer kontrolliert wird, der sollte Zeit mitbringen. Im Durchschnitt dauert das nämlich eine halbe Stunde. Dennoch, die meisten Pendler und Grenzgänger zeigen Verständnis.
Normal, richtig, schon länger machen müssen. Ja klar. Besser, als wenn einer abgestochen wird. Viel früher hätte das kommen müssen.
Also wir fahren selten hier über die Grenze. Von daher halte ich da weder das eine noch das andere. Ich wüsste nicht, wofür es gut sein sollte oder wofür es schlecht sein sollte.
Ja, Grenzkontrollen machen schon Sinn. Also von daher ist schon angebracht, denke ich mal. Also ich empfinde das nicht als schlimm. Ich kenne das nur von früher, wo wir halt eben ständig kontrolliert wurden, wo die ganzen Zollämter noch existierten. Da war das gar kein Problem. Also mir macht es nichts.
Die Aachener Bundespolizei mit ihren mehr als 300 Einsatzkräften ist für 200 Kilometer Grenze nach Belgien und den Niederlanden zuständig. Die Bundespolizei betonte heute, dass man längere Staus und Wartezeiten während der Grenzkontrollen vermeiden möchte. Davor haben vor allem die Logistikunternehmen im Dreiländereck bei Aachen gewarnt. Sie befürchten Umsatzeinbußen. Dazu der Leiter der Bundespolizei Aachen, Richard Köster.
Es ist auch ganz klar formuliert worden, dass aus der Anordnung der Maßnahmen keine Kontrollpflicht besteht. Wir planen also keine Vollkontrollen, sondern konzentrieren uns auf stichprobenartige Kontrollen. Vor dem Hintergrund versuchen wir, die Belastungen für den grenzüberschreitenden Verkehr zu minimieren. Trotzdem ist es tatsächlich nicht ganz ausgeschlossen, dass es hier und da zu kontrollbedingten Staulagen kommen kann. Und in dem Zusammenhang bitten wir tatsächlich alle Bürgerinnen und Bürger, die grenzüberschreitend in diesen Tagen unterwegs sind, ihre Grenzübertrittsdokumente, die sie grundsätzlich auch ohne wieder eingeführte Grenzkontrollen immer dabei haben müssen, beim Grenzübertritt mitzuführen.
Der heutige Start der Grenzkontrollen war eher entspannt. Es kam kaum zu einer Beeinträchtigung von Pendlern und Grenzgängern. Ob das so bleibt, das wird sich noch zeigen. Erst einmal sind die Grenzkontrollen bis zum 15. März 2025 befristet.
An den Grenzen zu Dänemark, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg sind also die neuen Grenzkontrollen angelaufen. Um den Ärger bei den Nachbarn abzudämpfen, hat Bundeskanzler Scholz nach Angaben des Regierungssprechers telefonisch Kontakt mit den jeweiligen Regierungschefs aufgenommen. Von Usbekistan aus meldete sich Scholz darüber hinaus mit einer fragwürdigen Wortwahl zu Wort.
Das ist genau der richtige Weg, um eine große Aufgabe zu bewältigen. Und insofern ist das ein kleiner Baustein in einer ganz großen Mauer, die da errichtet wird für ein gutes Werk.
Ein kleiner Baustein in einer großen Mauer. Später relativierte Scholz seine Aussage. Inzwischen hat er aber einige Reaktionen ausgelöst. Frank Capellan.
Widerspruch kommt auch aus sozialdemokratischen Reihen. Aziz Bozkurt, Vorsitzender der SPD-Arbeitsgemeinschaft Migration, warnt, Mauern werden keinen einzigen Kita-Platz, keine bezahlbare Wohnung und keine bessere Gesundheitsversorgung schaffen. Bozkurt, der Staatssekretär für Soziales in Berlin ist, macht im Tagesspiegel-Gespräch deutlich, dass er nicht viel von Grenzkontrollen, Zurückweisungen und Leistungskürzungen für Asylbewerber hält. Dass der Kanzler bei der Unterzeichnung eines Migrationsabkommens mit Usbekistan den Eindruck erweckt hatte, als gehe es darum, Mauern zu errichten, geht selbst einer Christdemokratin zu weit. Lena Dupont, Abgeordnete im Europäischen Parlament, betont im Deutschlandfunk:
Das ist ein Bild, was ich so niemals benutzen würde und in dem Zusammenhang auch für reichlich schräg halte. Es ist eine komplexe Herausforderung, die nicht mit einer einzelnen Lösung zu adressieren ist.
Der Kanzler relativiert seine Aussage. Inzwischen das Bild von einer Mauer um Deutschland oder Europa herum findet er wohl selbst nicht mehr ganz passend. Damit werde ich mich bestimmt nicht um den Literatur-Nobelpreis bewerben, sagt er heute selbstkritisch in Kasachstan. Gestern allerdings hatte Olaf Scholz den Anschein erweckt, als wolle er vor der nicht nur für ihn selbst wichtigen Landtagswahl in Brandenburg auch mit Worten Härte zeigen. Es ging um Grenzkontrollen und das Migrationsabkommen, das die Zurückweisung von Flüchtlingen erleichtern soll, als der Sozialdemokrat erklärte:
Insofern ist das ein kleiner Baustein in einer ganz großen Mauer, die da errichtet wird.
Probleme bereitet ihm in der Heimat aber auch, dass die Ausweitung der Grenzkontrollen auf alle deutschen Grenzen offenbar nicht mit den Nachbarn abgestimmt war. Erst jetzt versucht Scholz mit entsprechenden Telefonaten die Wogen zu glätten. Es darf keine nationalen Alleingänge geben, fordert Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang.
Für mich ist klar, dass wir dieses Europa verteidigen müssen, dass wir schützen müssen, dass wir uns mit unseren Partnern gemeinsam abstimmen müssen, um Lösungen zu finden. Aber deshalb kann das auf gar keinen Fall ein Dauerzustand sein.
Damit bezieht sich Lang auf die Grenzkontrollen, die von heute an auch an den Übergängen nach Frankreich, Dänemark, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg vorgenommen werden. Neu sind solche stationären Kontrollen nicht. Schon seit Oktober vergangenen Jahres wird an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz kontrolliert. Zwischen Deutschland und Österreich wird die Einreise seit 2015 zumindest stichprobenartig überprüft. Das widerspricht der im Abkommen von Schengen vereinbarten europäischen Freizügigkeit. Das beklagt auch der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gegenüber unserem Sender.
Dann ist de facto der Schengen-Logik ein Ende bereitet. Ich bin nicht begeistert.
Jean-Claude Juncker im Beitrag von Franke Capellan. Erst Mitte Juli und damit ins Ausland, da hatte ein junger Mann versucht, Donald Trump zu töten bei einem Wahlkampfauftritt im US-Bundesstaat Pennsylvania. Nur knapp entging der Ex-Präsident dem Tode. Jetzt ist es offenbar ein weiteres Mal eng geworden. Diesmal verschaffte sich ein Mann Zugang zum Golfplatz Trumps und richtete sein Gewehr bereits auf sein Ziel. Ein Sicherheitsmann reagierte, schoss. Und der Täter flüchtete, konnte aber wenig später festgenommen werden. Sebastian Hesse.
Auf dem Video sieht der hagere 58-Jährige aus wie ein in die Jahre gekommener Althippie. Verwuscheltes Haar, 5 Tage Bart, die ukrainischen Nationalfarben auf die Backe gemalt, eine amerikanische Flagge als Halstuch. Ryan Wesley Routh. Mit markigen Worten vor 2 Jahren auf einer Ukraine-Demo in den USA.
Putin is a terrorist and he needs to be ended, so.
Putin sei ein Terrorist und müsse gestoppt werden, sagt Routh mit gelassen klingender Stimme.
We need everybody from around the globe to stop what they're doing and come here now and support the Ukrainians to end this war.
Aus aller Welt sollten jetzt Unterstützer den Ukrainern dabei helfen, den Krieg zu beenden. Genau das hat Ryan Wesley Routh offenbar selber vorgehabt. Er reiste nach Kiew, diente sich dort erfolglos den ukrainischen Streitkräften an und hat anschließend im Eigenverlag ein Buch über diese Erfahrung veröffentlicht. Woher jedoch die obsessive Beschäftigung mit dem russischen Angriffskrieg rührt, darüber ist bislang wenig bekannt. Über Routh weiß man lediglich, dass er auf Hawaii lebt. Und dort seinen Lebensunterhalt als selbstständiger Bauunternehmer verdient. Bei der Polizei aktenkundig wurde Routh im Jahre 2002. Damals hatte er sich in North Carolina mit einer Waffe in einem Haus verbarrikadiert. Woher jetzt der Hass gegen Donald Trump rührt, bleibt vorerst ein Rätsel. Heute wird Routh vom FBI verhört. Der Wahlkämpfer Trump ließ auf Social Media verkünden, nichts wird mir das Tempo nehmen, ich werde niemals aufgeben, eine Selbststilisierung, die im eigenen politischen Lager verfängt.
Very proud of President Trump. This guy in my mind is the patriot of the 21st century.
Er sei stolz auf Präsident Trump, sagt der republikanische Abgeordnete Tom Emmer aus Minnesota. Trump sei der Patriot des 21. Jahrhunderts.
He's not going to quit. He's going to continue to fight for what he believes in.
Trump werde nicht hinschmeißen, sondern weiter für das kämpfen, woran er glaubt. Bei der Aufarbeitung des mutmaßlichen Attentats werden heute vor allem 2 drängende Fragen gestellt. Wie konnte es Routh gelingen, so nahe an Trump heranzukommen und wegen was wird er jetzt angeklagt? Nach Landesrecht in Florida ist es nämlich nicht gesetzeswidrig, ein militärisches Sturmgewehr bei sich zu führen. Und da kein Schuss abgefeuert wurde, muss Routh die Tötungsabsicht anders nachgewiesen werden. Sehr viel hängt also davon ab, was der geheimnisvolle Mann in den Verhören der kommenden Tage aussagen wird.
Morgen will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre neu zusammengestellte Kommission vorstellen. 1 Tag zuvor, heute nämlich, da platzte allerdings eine Bombe. Der französische EU-Kommissar für Binnenmarkt, Thierry Breton nämlich, gab heute auf X bekannt, dass er mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurücktrete. Uns zugeschaltet ist unser EU-Korrespondent Klaus Remme. Herr Remme, bei der Gelegenheit erhob Breton schwere Vorwürfe gegen die CDU-Politikerin. Welche?
Ja, in der Tat, Herr Heckmann, das Ganze wurde öffentlich heute Morgen, weil Breton einen Brief auf X postete mit dem heutigen Datum. Das Ganze theatralisch inszeniert, indem er zunächst einen leeren Bilderrahmen auf X ausstellte mit der Unterschrift »Mein Porträt für die nächste Kommissionsamtszeit«. Und wenige Minuten später folgte dieser Brief, in dem er zunächst richtig rekapitulierte, dass Emmanuel Macron, der französische Präsident, ihn als nächsten Kandidat für Frankreich in der Kommission für eine weitere Amtszeit vorgeschlagen habe. Und dann folgte die politische Breitseite, gegarnt mit Vorwürfen, indem er sagte, sie haben vor einigen Tagen, so heißt es wörtlich, Frankreich aufgefordert, ohne mit mir gesprochen zu haben, mich auszutauschen, eine personelle Alternative zu finden. Das wird nun geschehen. Und dann sagte er, ich sehe mich nicht mehr in der Lage, weiter meine Pflicht zu erfüllen. Ich trete mit sofortiger Wirkung zurück und attestierte Ursula von der Leyen eine fragwürdige Regierungsführung.
Also sehr ungewöhnliche, sehr deutliche Worte da aus Brüssel. Paris hat umgehend einen Ersatzkandidaten vorgeschlagen, den geschäftsführenden Außenminister Stéphane Séjourné. Zeigt das, dass Breton auch bei Macron in Ungnade gefallen ist?
Na, es zeigt zumindest, dass von der Leyen und Macron nicht nur seit kurzer Zeit nicht miteinander konnten, sie sind öfter aneinander geraten. Thierry Breton ist ein sehr machtbewusster Kommissar geworden und gewesen, der sich mit vielen Kollegen auch im politischen Bereich angelegt hat. Stéphane Séjourné macht eine steile Karriere. Er hat Europaerfahrung, wichtig für diese Kommissionsbesetzung, Kompetenz, das hat Ursula von der Leyen immer wieder gesagt, ist das erste und wichtigste Kriterium. Und Séjourné ist der liberalen Fraktion vorgesessen im Europäischen Parlament. Was Emmanuel Macron auch innenpolitisch mit dieser Umbesetzung, dem sofortigen Vorschlag von Séjourné, also einem engen Vertrauten, beabsichtigt, das ist in diesem innenpolitischen Kalkül, das gerade in Paris läuft, für mich von Brüssel aus schwer zu beurteilen.
Live aus Paris, mein Kollege Klaus Remme, schönen Dank. Und wir gehen zurück nach Deutschland. Die Stahlbranche in Deutschland, sie befindet sich ja seit Jahrzehnten bereits in einer Krise. Jetzt verschärft sie sich zusätzlich. Der Grund: Billigkonkurrenz, zum Beispiel aus China. Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, die lud heute zu einem nationalen Stahlgipfel. Und zwar nach Duisburg. Auch Wirtschaftsminister Habeck wurde da erwartet. Und darüber können wir sprechen mit unserer NRW-Korrespondentin Vivian Leue. Frau Leue, zunächst. Zunächst aber zu einem Thema, zu einem wichtigen Thema, das daneben steht sozusagen in Düsseldorf. Da ist Ministerpräsident Wüst jetzt um 18 Uhr, kurz nach 18 Uhr vor die Presse getreten und hat sich geäußert. Und zwar, da ging es um die K-Frage.
Als Vorsitzender des größten Landesverbandes der CDU ist es meine Pflicht, diese Geschlossenheit zu fördern und zu sichern. Deswegen habe ich heute im Landesvorstand der CDU Nordrhein-Westfalen mitgeteilt, dass ich aktuell und unter den gegebenen Umständen für die Kanzlerkandidatur der Union bei der Bundestagswahl 2025 nicht zur Verfügung stehe. Meine Aufgaben liegen hier in Nordrhein-Westfalen.
Soweit also Ministerpräsident Wüst. Frau Leue, wie überraschend kam diese Stellungnahme?
Ja, für uns landespolitische Beobachter und Beobachterinnen nicht sehr überraschend, denn tatsächlich war er realistischerweise kein Kandidat mehr für das Kanzlerkandidatenrennen der Union. Es wurde, ja, war fast ausgeschlossen, dass er da noch mit einsteigt. Dass er jetzt Merz unterstützt, ist natürlich als CDU-Politiker naheliegend, aber das war so noch nicht ganz klar. Zuletzt in einer, ja, kleineren Runde sagte er durchaus auch, dass möglicherweise das noch nicht ausgemacht sei in der Union, aber er doch sehr stark für Merz plädiere. Und jetzt hat er das auch öffentlich gemacht. Insofern, er sagt es ja eben in dem Ton, den Sie vorgespielt haben, das ist diese Einigkeit, die er jetzt erzeugen will und mit der er, so seine Erfahrungen, auch seine eigene Wahl damals in NRW gewonnen hat.
Ganz kurz noch nachgefragt, weshalb zu diesem Zeitpunkt diese Stellungnahme?
Ja, jetzt vor der Brandenburg-Wahl wollte er natürlich auch diese Einigkeit in der CDU, ist es ja nun, die dann auch in Brandenburg zur Wahl steht, zeigen, klarstellen, dass es da keine, ja, Kandidaten oder eben Personalien gibt, die unklar seien und dass man mit vollem Willen die Ampel, die so schlecht regiere, so hieß es, in Berlin ablösen möchte. Und das soll auch ein Zeichen jetzt vor der Landtagswahl in Brandenburg sein.
Der Stahlgipfel wurde dann so ein bisschen überlagert durch den Auftritt des Ministerpräsidenten. Wirtschaftsminister Habeck war ja da. Was war denn seine Botschaft?
Ja, also er hat aufgenommen, was hier im Grunde im Ruhrgebiet, aber in allen Stahlstandorten Deutschlands brodelt, nämlich die Unsicherheiten bezüglich der Energielieferungen der Zukunft. Auch das ganz große Thema, was hier den ganzen Tag auf diesem Stahlgipfel kursierte und kritisiert wurde, Strompreise, also Energiepreise generell, Netzentgelte. Da sagte er eben, die sollen runtergehen, es sollen Infrastrukturkosten runtergehen und sie wollen von Regierungsseite die subventionierten Überkapazitäten aus China ganz stark angehen. Also das sei eine Strategie, gegen die man sich schützen müsse. Wie genau, sagte er nicht. Er sprach auch für offene Handelswege. Zölle müssten insgesamt sinken. Aber er sagte, wir brauchen jetzt klare Wege, kein Zickzack. Kurs, sondern klare Strategien.
Der nationale Stahlgipfel überlagert durch die Meldung aus Düsseldorf. Vivian Leuer war das. Dankeschön. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören und Ihnen einen schönen Abend.